Hallo Deutschland, hier spricht Manhattan. Hier sind wieder eure Sport1-Reporter Manni Sedelbauer und meine Wenigkeit ist Stefan Kumberger. Live, in Anführungszeichen, aus unserem Hotelzimmer in Manhattan. Manni, erzähl doch mal, wo wir gerade herkommen.
Ja, wir waren mal wieder zum zweiten Mal jetzt innerhalb weniger Tage im MetLife Stadium, das ja eigentlich jetzt zur Weltmeisterschaft gar nicht MetLife Stadium heißt, sondern New York New Jersey Stadion oder andersrum.
Du scheinst von MetLife irgendwie.
Ja, genau, ich bekomme da ein bisschen was dafür. Genau, deshalb hier jetzt den Namen
Folge hintereinander, wo hier MetLife-Werbung gemacht wird.
So ist es. Oder wie du sagen würdest, East Rutherford.
Ja, so heißt der Ort.
Ja.
Im Bundesstaat New Jersey heißt das East Rutherford. So wie München-Friedmanning.
Ja, so ist es. Und da haben wir uns das England-Spiel angeschaut. Free Lions gingen ja schon so als kleiner Favorit oder Mitfavorit in dieses Rennen.
Ach so, ich dachte als kleiner Favorit in das Spiel gegen Panama.
Also in das Spiel auf jeden Fall. Und viele Experten, ehemalige Spieler haben die Engländer ja auch sehr hoch gerankt. Ich übrigens auch, wenn man sich den Kader anguckt, gerade in Offensive. Und nach den 90 Minuten plus X, muss ich sagen, das war eher ernüchternd, was wir da zu sehen bekommen haben.
Ja, also die Pizza, die wir nach dem Spiel 30. Straße Ecke Broadway gegessen haben, die war deutlich besser als das Spiel der Engländer, zumindest in der ersten Stunde. Also vor diesen Engländern aus der ersten Stunde gegen Panama muss sich niemand fürchten, auch die deutsche Mannschaft muss sich da nicht fürchten. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es war alles sehr bieder, sehr brav, wenig inspiriert. Und sowas kannst du dir eigentlich nur leisten, so zu spielen, wenn du einen Harry Kane und einen Jude Bellingham im Kader hast.
Das ist richtig. Also die zwei, die machen halt dann in solchen Spielen einfach den Unterschied. Jude Bellingham hat mir allgemein auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Der hat mich dann auch so stellenweise auch an Felix Metsch erinnert oder ein bisschen andersrum, weil die so vom Spielertyp her, finde ich, relativ ähnlich sind. Jude Bellingham noch ein bisschen offensiver als Felix Metsch, aber diese Dynamik, dieser Antritt, diese Ballsicherheit, dann trotzdem irgendwie mal noch einen Hackentrick auf Lager, da den Gegner irgendwie ins Leere laufen lassen, das macht Bock anzugucken. Und ja, über Harry Kane, ich glaube, wir saßen im Stadion und ich habe dich noch gefragt nach ihm, so nach dem Motto, dass er so ein Stück weit untergetaucht ist. Und dann hat es, glaube ich, keine 2 Minuten gedauert und dann hat er direkt nachgelegt und geknipst. Aber ich möchte nochmal betonen, die erste Halbzeit, das war schon richtig dünn. Da war Panama stellenweise echt sogar besser als die Engländer.
Ja, ich dachte erst, die Engländer spielen in Weiß und die Roten sind die Panamaer. Panamaer, so heißt's.
Du hast extra recherchiert.
Ich habe extra recherchiert, ja. Das heißt nicht Panamaiten. Man könnte natürlich auch sagen, die Menschen aus Panama, aber ja. Also Harry Kane, der Mann ist ein Phänomen, das uns aber aus der Bundesliga und vom FC Bayern natürlich vollkommen bekannt ist. Und das war jetzt keine Überraschung, dass der da getroffen hat. Und jetzt ist er ja Rekordhalter, hat den großen Gary Lineker überholt. Jetzt ist er in England erst recht eine Legende. Kein Engländer hat bei Weltmeisterschaften mehr Tore geschossen als Harry Kane. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
11 Stück.
11 Stück, ja. Und der Mann ist ja noch fit und hat ja auch schon beim Pokalfinale gesagt, er erlebt die beste Saison seines Lebens. Kann man so unterstreichen. Also wenn man alles zusammennimmt, die Leistungen bei Bayern und jetzt bei England geht es nahtlos weiter. Respekt dafür. Thomas Tuchel war in der Mixzone bei den englischen Kollegen. Die haben ihn jetzt nicht gegrillt, aber die war jetzt nicht zufrieden. Ich habe mich dann neben hingestellt, ein bisschen zugehorcht, habe dann, als er gegangen ist, ihm noch hinterhergerufen auf Deutsch, Herr Tuchel, herzliche Gratulation. Aber es ist ein bisschen erschrocken, dass er da eine deutsche Stimme hört, eine akzentfreie deutsche Stimme. Aber die Engländer haben ja Verletzungsprobleme und die Engländer, wir haben es schon besprochen, die kommen mir vor wie die DFB-Elf. Große Ambitionen, großer Name. Aber das Gelbe vom Ei war es heute nicht.
Ja, noch ganz kurz, die englische Presse ist da, glaube ich, auch nochmal deutlich gnadenloser. Das sagen auch ganz, ganz viele, die dann den Sprung nach England wagen. Und andersrum sagen sie dann eigentlich, wir in Deutschland sind eigentlich total harmlos. Obwohl, das auch nicht immer der Fall ist. Siehe, das deutsche Spiel, glaube ich, da hat es dann schon auch Kritik geregnet. Was dann aber auch, finde ich, auch berechtigt ist. Aber ich glaube, in England, da kannst du eine überragende Saison spielen. Da hast du 1-2 Spiele, wo du ein bisschen durchhängst. Siehe, Florian Wirtz, und dann bekommst du gefühlt die komplette Bandbreite der Kritik ab. Nochmal ganz kurz zu Harry Kane. Er hat ja einen Rekord eingetütet und trotzdem hat bei seinem Rekordtor ja was gefehlt.
Ja, Ja, das haben wir nicht gesehen, weil wir zu weit entfernt waren. Ja,
wir saßen weit weg. Aber diesmal nicht in der Pressbox, sondern auf der Medientribüne.
Genau.
Und da saßen wir gefühlt in so einem England-Block.
Echt? Fandest du?
Oder fandest du nicht?
Nee, das war sehr international.
Vor uns waren so ein paar Menschen aus Panama.
Ja, vor allem waren da Leute, die ziemlich nass geworden sind, weil es hat geregnet. Es hat geregnet. Julian Nagelsmann, es war Julian Nagelsmann-Wetter. Weil er hat ja gesagt, der Rasen in East Rutherford ist zu stumpf, zu trocken. Heute hat es geregnet. Wenn heute Deutschland gespielt hätte, glaube ich, hätte Deutschland 4-5-0 gewonnen.
Und Sané mindestens 4 Tore gemacht, weil er mit seinen Plastikschuhen keine Probleme mit dem Plastikball gehabt hätte.
Okay, du bist jetzt schon über dieses Thema
sprechen. Nein,
dann sage ich jetzt, oder machen wir es nachher?
Machen wir nachher.
Okay, gut. Also
wir sprechen natürlich auch gleich noch über die deutsche Nationalmannschaft.
Genau, natürlich, sind ja unsere Männer. Ja, es hat etwas gefehlt bei seinem Treffer, und zwar war es die Kapitänsbinde. Und das ist natürlich sehr bitter, wenn du dein Rekordtor schießt und es entstehen tausende von Fotos und du trägst nicht deine Kapitänsbinde.
Meinst du, das trifft ihn? Ist er so eitel?
Nö, glaube ich. Das war jetzt nur Geschwätz meinerseits. Also Ich glaube nicht, dass es ihn trifft.
Dich würde es treffen, wenn du sie nicht anhättest in dem Moment.
Nee, auch nicht, wirklich.
Okay.
Weiß ich nicht.
Machen wir weiter.
Also, wir haben das nicht gesehen, weil es einfach zu weit entfernt war von unserem Platz oben fast unterm Dach. Wir haben es uns sagen lassen, dass da die Kapitänsbinde gefehlt hat. Und so wie wir natürlich sind, knallhart haben wir nachgefragt. Aber wie lang mussten wir auf Harry Kane warten?
Ziemlich lange. Wir sind natürlich wie immer nach Abpfiff direkt in die Mixzone gegangen und da haben wir uns schon darüber unterhalten, dass unser Job zu 90% tatsächlich aus Warten besteht. Also eine coole Insta-Story schaffen wir alle noch aus dem Stadion, aber dann warten wir schon auch und das ist dann weitaus unspannender. Und dann ging die Warterei los. Da waren gefühlt alle Spieler von Panama schon im Mannschaftsbus. Dann kam mal der erste Engländer aus der Kabine und dann haben sich natürlich alle auf den Rekordmann gestürzt. Und die Engländer, da waren auch einige dabei. Ich hatte das Gefühl noch deutlich mehr als beim deutschen Spiel, die vor Ort waren. Und die haben sich dann natürlich mit Kamera, Stativen, irgendwelchen Gimbeln, Selfie-Sticks bewaffnet mit Lichtern und haben dann Harry Kane in die Mangel genommen. Und wir haben uns so ein bisschen weiter hinten positioniert, weil wir gesagt haben, da kämpfen wir uns jetzt gar nicht rein, weil die Antworten, die da fallen, die sind für uns
im
Sport 1 brauchen wir gar nicht.
Und brauchen nicht.
Haben wir uns auf die Lauer gelegt und ich habe dann immer zu Stefan geguckt, der hat sich so ganz alleine irgendwo positioniert. Und ich war der Kameramann an diesem Abend. Wir versuchen uns da ja immer so ein Stück weit abzuwechseln. Und dann kam Harry Kane, als er fertig war, noch den Gang entlang. Und dann hat er dich gleich erkannt. Dann habt ihr eingecheckt. Da hat er sich, glaube ich, gefreut, dich zu sehen.
Ja,
ein bekanntes Gesicht. Du siehst ihn ja gefühlt zweimal die Woche.
Ja, er hat mich gefragt, was machst du hier und wie geht's dir? Und die Zeit war so knapp. Ja. Und ich habe dann, fein, was ist mit deiner Kapitänsbinde? Und er hat sie tatsächlich einfach nur in der Kabine vergessen. Er nimmt die Kapitänsbinde wohl in der Halbzeitpause runter. Keine Ahnung warum.
Durchblutung.
Nicht, dass der Arm einschlägt.
Ja.
Also wir haben rausgefunden, woran es lag, er hat schlichtweg vergessen. Breaking News. Er hat einfach nur die Kapitänsbinde vergessen.
Aber auch nett, ne? Spricht für ihn, dass er dann der hat sich jetzt nicht wirklich Zeit für dich genommen, aber er hat trotzdem nicht gesehen, hat reagiert, dir die Hand sogar gegeben, hat gefragt, ey, wie geht's dir? Und das ist schon ein Gentleman, ne?
Das ist der englische Gentleman, der James Bond der englischen Nationalmannschaft. Ich glaube, er hat sich gefreut, dass da tatsächlich jemand ist, den er kennt und den er nicht erwartet hat, weil es waren zwar viele deutsche Journalisten heute im Stadion, die England sehen wollten, aber jetzt keiner aus dem Bayern-Kosmos. Deswegen, war eine nette Begegnung mit Harry Kane. Thomas Tuchel habe ich auch noch viel Erfolg gewünscht und ihm gratuliert. Der, habe ich ja gesagt, der war sehr überrascht. Und dann waren wir Pizza essen.
Und so, die war sehr gut.
Die war sehr gut. Und jetzt sitzen wir im Hotelzimmer und jetzt kommt der Moment. Jetzt haben wir ja schon die Engländer schlecht geredet.
Nee, jetzt wollte ich noch eins zu den Engländern sagen.
Ach so, ja. Ich dachte, wir
spielen am Mittwoch gegen Kongo im 16. Finale.
Also
bei den letzten Spiele laufen gerade noch. Also ihr seid sozusagen fast live dabei bei dem Spiel, wo die Österreicher gerade wieder in Führung gegangen sind. Wir quatschen mal nach der oder am Ende der Aufnahme nochmal über die Partien, die dann, wenn wir fertig sind, zumindest feststehen. Und jetzt machen wir den Übergang.
Erst noch der Transparenzhinweis. Bei uns ist es 23:21 Uhr. Bei euch ist es 5 Uhr. 21.
Oh, das riecht fast nach Doppelpass-Start, nach Sendungsstart.
Ja, tatsächlich. Ich muss in 6 Stunden vor der Kamera stehen beim Doppelpass und zugeschaltet sein. Also, hoppeli hopp, lass uns beeilen, damit ich noch eine Schmütze Schlaf bekomme. Jetzt geht's um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Heute hat der Mann auf der Pressekonferenz gesprochen, den wir alle erwartet haben.
Wir haben tatsächlich die letzten Tage schon darüber gesprochen, hey, welcher Spieler wird da wohl hingesetzt werden? Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich kommt in der Situation nach so einem Spiel, wo gefühlt sehr viel Kritik auf die deutsche Nationalmannschaft eingepasselt ist, nur ein Mann in Frage und der heißt?
Es gibt nur einen Rudi Völler.
So ist es.
Ja, Rudi Völler, der große Erklärer.
Das war wieder fantastisch.
Ich bin ja, wie wir alle wissen.
Wirklich?
Ich bin
Sag's.
Ja, ich bin
Sag's.
Der Vorsitzende des Rudi Völler Fanclubs. Und er hat mit seiner jovialen, lockeren Art, hat er all die Zweifel so ein bisschen großväterlich weggeredet, so gesagt, ja, das wird schon noch, das wird schon noch. Der Jamal und der Florian Wirtz, die kommen auch in Form.
Auch wenn ihnen noch was fehlt.
Auch wenn ihnen noch was fehlt. Und er hat gesagt, sie wissen das, dass ihnen noch was fehlt. Und er hat gesagt, wir brauchen unsere Topspieler, wenn wir Großes erreichen wollen, weil, und das ist ja auch kein Geheimnis, die Topstars bei dieser Weltmeisterschaft, die sind da. Also.
Die liefern alle ab.
Außer vielleicht ein Ronaldo, aber ein.
Heute auch wieder nicht, das ist richtig. Aber hat auch schon zwei Turniertore erzielt.
Ein Messi, ein Haaland, ein Mbappé, die sind alle da, die prägen dieses Turnier bisher. Nur unsere Hoffnungsträger schaffen das derzeit noch nicht. Da hat Rudi so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Und dann haben wir uns ja gefragt, wie positioniert sich der DFB-Sportdirektor zum, ja, Diskussionsthema? Wollte die deutsche Mannschaft gegen Ecuador den Sieg weniger als die Ecuadorianer? Zur Erinnerung, Joshua Kimmich und Dennis Undorf waren der Meinung, ja, die wollten den Sieg mehr. Und konfrontiert mit dieser Analyse hat Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, gesagt, Quatsch. So, und jetzt haben wir natürlich gewartet, dass der oberste Gerichtshof des DFB spricht, nämlich Rudi Völler. Was hat er gesagt?
Ja, die Antwort wurde, glaube ich, von uns allen mit Spannung erwartet. Und er hat dann, ich kann es jetzt nicht 1:1 wiedergeben, aber sowas gesagt wie, naja, klar, also wollten es die anderen ein bisschen mehr, aber es ist auch selbstverständlich, dass der Julian nach dem Spiel seine Spieler schützen will, er ihnen eine Rückendeckung geben will. Und dann hat er da so 1-2 Minuten darüber philosophiert und danach war allen klar, naja gut, dann ist das Thema jetzt auch wieder durch. Rudi hat geregelt und jeder ist glücklich. Er hat zugegeben, dass es halt, und das ist ja auch klar, also für Ecuador ging es ja um alles. Die mussten gewinnen gegen die deutsche Mannschaft. Und dann ist es natürlich, dann fehlen da halt vielleicht 1-2%. Und er hat gesagt, sie können sich das eben nicht leisten. Andere Mannschaften können sich es vielleicht leisten, aber sie aktuell nicht. Und das ist ja auch schon ein Indiz, dass die deutsche Mannschaft auf gar keinen Fall gegen keinen Gegner mehr unter 100% abliefern darf.
Ja, also ich glaube, da gehen wir alle mit der Analyse von Rudi Völler. Diese deutsche Mannschaft.
Bei England hat er heute mit weniger gereicht.
Ja, das ist wahr, gegen Panama. Ich würde jetzt mal sagen, Ecuador ist besser als Panama. Also ich glaube, wir können feststellen, dass diese deutsche Mannschaft über ihrem Niveau spielen muss, beziehungsweise ihr Top-Niveau absolut erreichen muss, um jede Mannschaft der Welt schlagen zu können. Das hat ja Rudi Völler auch gesagt, wir können jeden der Welt schlagen, aber wir müssen dafür 100% geben. Vielleicht 101%, vielleicht 110%. Deutschland ist nicht Frankreich, das weiß man. Wenn man auf die Landkarte schaut und wenn man auf den Fußballplatz schaut, sieht man das auch. Die Franzosen, die können, glaube ich, mit 70%, mit 80%, mit 90% Spiele gewinnen.
Jetzt, weil sie aber auch immer Spieler haben, die dann in so einem Spiel dann doch performen. Und das hattest du jetzt beispielsweise, ohne jetzt wieder zu lang auf diesem Ecuador-Spiel rumreiten zu wollen, was wir schon gemacht haben, das hattest du da halt gar nicht. Da hat ja keiner Normalform erreicht. Und dann wird's halt immer schwer.
Das ist richtig. Jetzt haben wir ja diese Diskrepanz. Jetzt haben wir den Bundestrainer, der sagt, das ist Quatsch. Meine Mannschaft hat Vollgas gegeben. Rudi Völler sagt, naja, Vollgas gegeben haben sie jetzt nicht. Aber ist ja verständlich und es ist auch verständlich, dass Julian Nagelsmann die beschützt. Also König Salomon hat das Gute vom Schlechten geteilt. Danke Rudi dafür. Er hat dann aber auch gesagt, ich bin ja nicht dazu da, ständig den Julian zu verteidigen. permanent zu verteidigen, hat er gesagt. Und da finde ich, doch diese Rolle hat er ziemlich oft in den letzten Monaten gehabt. Und ich glaube, irgendwann gehen ihm so ein bisschen die Argumente aus. Wenn er immer wieder die kommunikativen Fehler und Fehlerchen einfangen muss und einordnen muss und dem Trainer den Rücken stärken muss, dann glaube ich, kann das auf Dauer nicht gut gehen.
Okay, und was ist die Folge daraus? Also, dass Julian Nagelsmann sich in der Kommunikation ändern muss?
Ja, also ich glaube, dass Julian Nagelsmann in der Analyse, gut, das ist natürlich alles emotional nach dem Spiel und so fort.
Aber kurz nach dem Spiel.
Ja, aber Julian Nagelsmann sollte davon Abstand nehmen, nach den Spielen immer Dinge zu sagen, die ihm später um die Ohren fliegen und die Rudi Völler dann einfangen muss. Das, glaube ich, muss man von ihm erwarten. Das erwartet er wahrscheinlich von sich selber aus, auch weil wir sprechen nach Fußballspielen immer sehr oft darüber, was der Bundestrainer so erzählt. Was mich zum Beispiel irritiert hat, ist diese Argumentation gewesen, warum hat Leroy Sané den Treffer nicht gemacht? Er hatte ja eine riesengroße Chance gegen Ecuador. Ich glaube, da stand sogar noch 1-1. Da hätte er die deutsche Mannschaft in Front bringen können. Und Julian Nagelsmann hat sich das Ganze angesehen bei den Kollegen von Magenta und hat gesagt, naja, der Rasen ist trocken und der Ball ist aus Gummi und der Schuh ist aus Gummi und dann gibt's einen Bouncer und dann geht er halt nicht rein. Kann man quasi nicht machen. Ja, also da würde ich dann vorschlagen, okay, Leroy Sané, bitte zieh dir Lederschuhe an, damit wenigstens dieser Faktor irgendwie
verändert worden ist. Dennis Undert hat doch so einen Kopper beim Mannschaftsfoto. Ja. Vielleicht sollte er sich mal so einen Lederschuh leihen.
Ja, also wenn der Fußballschuh und der Fußball das Problem sind auf so einem Rasen, das ist eine dünne Argumentation.
Diesen Bolzplatz.
Ja, ich weiß
mit
nicht.
Mit den Maulwurfshügeln.
Also bei mir sorgt der Bundestrainer damit für Irritationen und ich weiß nicht, ob er da der Gesamtlage hilft. Weil natürlich denkt sich so mancher Fan, der da zuschaut und der kommt natürlich dann ins Spötteln und sagt, der junge Mann hat sehr, sehr teure Fußballschuhe an. Der Ball ist der beste der Welt. Da ist Mondstaub drauf und alles Mögliche. Der ist die perfekte Kugel. Da ist ja Adidas immer sehr stolz drauf auf diese Bälle. Und der Rasen ist halt so, wie er ist. Und da dann vergebene Chancen mit dem Material des Fußballschuhs zu erklären. Das ist mir ein bisschen zu dünn.
Ja, auf dem Niveau. Aber jetzt mal abgesehen davon, es wirkt natürlich schon auch komisch, ne? Wenn der Bundestrainer, und das war ja in den letzten Wochen öfter der Fall, dass er irgendwas gesagt hat und dann kam Rudi Völler und hat ihn so ein Stück weit eingefangen, vielleicht auch ein Stück weit korrigiert, ohne es böse zu meinen, weil er es natürlich auch in der Situation gut gemacht hat und da so ein bisschen Feuer aus der Diskussion genommen hat, hat er ja jetzt auch wieder gemacht mit seiner Art und Weise. Rudi Völler, wirkt das natürlich schon auch komisch auf den Bundestrainer, wenn du was sagst und dann einen Tag später oder ein paar Tage später fängt die Vaterfigur wieder deine Argumentation oder kassiert sie ein und erklärt die Dinge. Das schwächt dich doch auch in deiner Argumentationsweise.
Ja, in der Wahrnehmung durch die Fans und in der Wahrnehmung durch uns Medien. Und das ist eben so der schmale Grat für Rudi Völler. Auf der einen Seite muss er die Wogen beruhigen und so ein bisschen den Erklärer für Julian Nagelsmann spielen. Was hat der Julian eigentlich wirklich gemeint, als er das und das gesagt hat? Auf der anderen Seite darf er natürlich nicht so altväterlich wirken, der den jungen Trainer da irgendwie leiten muss. Weil, und das hat der Rudi Völler auch gesagt, Julian Nagelsmann hat sich als Bundesliga-Trainer einen großen Namen gemacht. In Hoffenheim, in Leipzig, bei Bayern München, wo er ja auch deutscher Meister geworden ist. Also der ist ja kein Frischling. Mhm. Aber wenn der altinternationale Rudi Völler, 66 Jahre alt mittlerweile, wenn der ständig Aussagen einordnen muss vom 38-jährigen Julian Nagelsmann, dann wirkt das nicht immer souverän. Und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, der Rudi ist für mich eine Papa-Figur. Und als Bundestrainer muss man ja, also klar, Papa ist nicht schlecht, aber man muss schon selber das Kreuz durchdrücken.
Ja, bin gespannt, wie das dann auch weitergeht. Ich meine, ich glaube, er hat schon ein Stück weit dazugelernt, das hat Rudi Völler auch gesagt, er ist nicht mehr ganz so unbedarft. Jetzt war es eben doch mal wieder.
Ja, also der Kollege Marcel Reif, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat ja gesagt, es war bockig. Was der Bundestrainer da gemacht hat und pieksig haben wir gesagt. Also es war nicht souverän. Es war mal wieder schwierig. Und wenn, also auf den Vorwurf der mangelnden Selbstkritik reagiert Julian Nagelsmann mit mangelnder Selbstkritik.
Ja.
Das spricht eigentlich für sich.
Ja. Immerhin antwortet er auf alle Fragen. Weil das haben wir heute bei den Engländern ja heute auch mitbekommen. Das ist auch gar nicht die Regel, dass ein Spieler oder ein Mitarbeiter der Mannschaft auf alle Fragen antworten darf.
Ja, heute gab es einen Maulkorb.
Jude Bellingham, Ex-Dortmunder, durfte das heute nämlich nicht.
Richtig, es gab einen brasilianischen Kollegen, der zu brasilianischen Kolleginnen und Kollegen müssen wir auch noch mal gleich was sagen. Also es gab einen brasilianischen Kollegen, der für ein US-Medium arbeitet. Der hatte die letzte Frage und hat dann seine Frage aber zweigeteilt. Und die zweite Frage war, ja, der Vini, der kriegt in Brasilien ziemliche Kritik. Und dann ist der Pressesprecher der englischen Nationalmannschaft aber wie ein Giftpfeil dazwischen geschossen und hat gesagt, okay, gut, das war's.
Das war total komisch. Weil ich habe dann tatsächlich mit dem brasilianischen Kollegen auch nochmal gesprochen. Ja, so, woran lag's? War deine Frage zu lang? Weil er hatte da vorher schon ein bisschen gesprochen. Wir haben ja auch jetzt nicht ewig Zeit mit den Spielern immer. Oder war es tatsächlich wegen der Frage? Und er meinte, naja, er geht jetzt ganz, ganz stark davon aus, dass wegen der Frage, weil es war alles total fein. Als er dann Critic Vinny Junior in den Mund genommen hat, dann hat der Pressesprecher Jude Bellingham zu verstehen gegeben, das war's. Und anstatt aber auch zu sagen, keine Ahnung, ich will nichts dazu sagen, ja, oder so. Wir konzentrieren uns jetzt auf uns oder lassen uns über unser Spiel sprechen. Sind dann ohne was zu sagen von der Empore da und der arme Kollege, der stand da wie so ein Schluck Wasser und Schulter hängen lassen und er wusste gar nicht, was mit ihm geschah und alle haben auf ihn geguckt. Ganz unangenehme Situation.
Ja, also man hätte ja sagen können, liebe Freunde, wir sind hier nicht bei Real Madrid. Ja. Jude hat natürlich immer im Kopf, was der Vini macht, aber äußern muss er sich heute nicht. Ja, aber brasilianischer Kollege, du hast ihn hoffentlich ein bisschen aufgebaut, während ich muss ja eigentlich...
Ich habe nur gesagt, das war eine total okay Frage. Ich meine, der ist ja aus Brasilien und wenn der eine Frage hat zu sich, dann ist es total okay. Außerdem haben wir von dir gelernt, es gibt sowieso keine dummen Fragen. Also eigentlich darfst du fragen, was du willst und das müssen sie wegstecken können.
Ja, man darf fragen, was man will. Man darf nur nicht erwarten, dass man auf jede Frage eine Antwort bekommt. Und so hat es heute der brasilianische Kollege kennengelernt. Apropos Brasilien. Mir tut das rechte Ohr weh, weil ich neben mir auf der Tribüne zwei brasilianische Kolleginnen sitzen hatte. Die haben die ganze Zeit, 90 Minuten plus, geredet. Ich glaube, ich kann jetzt Portugiesisch. Weil es war wirklich Druckbetankung für mein rechtes Ohr und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Es gab eine sehr lustige Szene. Es war plötzlich mal still und ich sag zu Manni, puh, jetzt haben sie aber aufgehört. Und ich glaube, 2 Sekunden später.
Ich glaube, du hast noch nicht mal das aufgehört zu Ende sprechen können.
Es war, also ich bin ja auch ein sehr kommunikativer Mensch.
Und vielleicht haben die auch das Spiel einfach seziert.
Nee. Die haben sich gegenseitig ihre Handys gezeigt und Okay. Also wirklich, also mitgefiebert haben die jetzt nicht. Die waren halt da. Also die haben sich weder für Brasilien, die haben sich weder für Panama oder bam. Das siehst du, ich komme schon ins Stolpern. Ja. Die haben sich weder für England noch für Panama interessiert. Haben mir aber da eine Kassette ans Ohr hingequatscht. Naja. Hilft nichts. Lass uns mal drüber sprechen, wie wir das Problem der deutschen Fußballnationalmannschaft lösen. Wir haben es schon besprochen. Joshua Kimmich auf rechts zu langsam.
Ich wollte gerade sagen, welche der Probleme?
Joshua Kimmich auf rechts zu langsam und in der Mitte brennt's lichterloh. Jetzt hat uns jemand kommentiert, wir sollen mal unsere Wunschaufstellung vortragen. Mhm. Hast du eine oder soll ich mal anfangen?
Also ich hätte eine im Kopf nach dem letzten Spiel.
Dann leg los. Im Tor?
Klar. Alex Nübel? Jetzt kommt die große Rotation. Nein, man muss es ja
alles
auch realistisch
muss werden.
Nein, man muss das ja auch realistisch alles einschätzen. Von daher, Manu Neuer ist für mich klar. Dann hast du die Innenverteidigung, ist auch klar mit Jonathan Tah und auch mit Toni Rüdiger, da wirst du mir recht geben. Dann links Nathaniel Brown, der wieder zurückkommen wird, der ja auch beim Training der Reservisten dann nach dem Spieltag wieder auf dem Platz stand,
mitspielen
konnte und das ist sehr gut.
Jetzt kommt die rechte Außenverteidigerposition.
Ja, da wäre dann tatsächlich für mich Grund der Rotation angesagt. Deshalb würde ich bisschen auch mit der schwarz-gelben Brille würde ich Waldemar Anton aufstellen.
Aha.
Und Jodor Kimmich ins Zentrum stellen.
Da hat jemand das Interview mit Herrn Lahm gelesen. Der hat nämlich gesagt, auf rechts muss jetzt Waldi spielen.
Ja.
So, und dann haben wir den Kimmich von der 6 in der Mitte, von außen haben wir ihn in die Mitte geschoben. So, auf wen verzichtest du jetzt? Auf Felix Metscher oder auf Alexander Pavlovic?
Pavlovic. Also für mich ganz klar. Ich glaube, dem Jungen tust du natürlich da auch jetzt keinen Gefallen mit, aber das hatten wir auch schon, keine Ahnung, bei Neuer und bei sämtlichen anderen Spielern auch so. Ist halt Leistungssport, und wenn du jetzt 3 Spiele in Folge nicht ablieferst, dann glaube ich, kannst du auch einem jungen Spieler, der noch ganz viel vor sich hat und den ich auch nach wie vor für einen Top-Spieler halte, kannst du denen dann auch mal eine Pause gönnen. Also das finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm.
Gut, und dann vorne wie immer die 3 Künstler
ja.
Und dann Kai Havertz.
Ja.
Gut. Ja, ich würde, wenn du jetzt mich fragst, nach meiner Aufstellung.
Ich frag dich, wie würdest du denn aufstellen, Herr Bundestrainer?
Ah, gut, dass du fragst. Also, im Tor tatsächlich Manuel Neuer, Innenverteidigung, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Ich würde Nene Braun von links auf rechts schieben und links David Raum spielen lassen. Und auf der 6 würde ich auch Joshua Kimmich spielen lassen. Und dann, glaube ich, ist es eigentlich egal, ob du Felix Metscher oder Alex Pavlovic rausnimmst. Weil jetzt gibt's das eine Argument für Felix Metscher: besser drauf, gut gespielt.
Ja, gegen Ecuador auch nicht, aber.
Ja, also bislang, wenn man jetzt alles zusammenzählt, einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, schönes Tor gemacht gegen Curaçao. Also das spricht für Felix Metscher. Für Alexander Pavlovic spricht die Tatsache, dass er beim FC Bayern mit Joshua Kimmich zusammenspielt. Ich würde da als Bundestrainer sogar Joshua Kimmich fragen. Also ich würde sagen, Joshua.
Dann spielt Leon Goretzka.
Ja, ne, das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht.
Aber ich denke mir halt, also ja.
Um die Aufstellung fertig zu sagen, vorne, wie immer.
Ja, aber du hast natürlich bei den Bayern, wenn man sie mit der aktuellen Nationalmannschaft vergleicht, schon noch eine ganz andere Offensive als in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, wenn du jetzt 2 defensiv eingestellte Sechsers, die beiden ja dann wären, mit Pavlovic und Kimmich, dann geht eher noch weniger. Dann hast du hinten auch kein Schlotterbeck mehr, der den mal eine Reihe überspielen kann. Ich weiß, fandest das jetzt auch nicht so wichtig in den letzten Spielen, aber ich finde, das bricht auch weg. Und wenn du dann einen Felix Metscher, der eben noch diese Umschaltbewegung auf hat, der diese Dynamik hat, wenn du den auch noch rauslässt und Musiala und Florwirtz und Kai Havertz nehme ich da ein bisschen raus, sprudel nicht so vor Kreativität, dann wird das noch dünner und dann könnte das auch schon im nächsten Spiel wieder unansehnlich werden und dann vielleicht auch nicht erfolgreich, auch wenn du vielleicht defensiv stabiler stehst.
Ja, akzeptiere ich voll und ganz. Ich habe ja gesagt, es gibt für beides Argumente. Ja.
Kann denn Brown überhaupt rechts spielen?
Ja, kann er.
Okay.
Kann er. Aber klar, weil die Anton kann es auch. Also mir geht es jetzt erstmal so um diese Sechserposition. Und wir haben gerade über die Argumente für Felix Metscher gesprochen. Der Bundestrainer hat aber in East Rutherford drüben auf der anderen Seite des Hudson Rivers gesagt, Kimmich auf die 6, wen soll ich denn dann auf die Bank setzen? Den Alex oder wie? Und er will auf den nicht verzichten. Und auf Felix Metscher will er auch nicht verzichten. Deswegen gehe ich davon aus, gegen die Paraguayos am
Montag
in Boston werden wir eigentlich die gleiche Aufstellung erleben wie gegen Ecuador, außer dass Nene Braun, Gott sei Dank, wieder da ist.
Ja, genau. Davon gehe ich jetzt auch mal ganz, ganz stark aus. Was erwartet denn die Mannschaft gegen Paraguay, gegen die Nationalmannschaft, gegen die Nation von Roque Santa Cruz, wie du mir heute doch mal näher gebracht hast, weil ich hatte ihn tatsächlich verwechselt. Ich dachte irgendwie, Claudio Pizarro würde in Paraguay spielen. Oder wäre Paraguayer.
Gibt es viele Leute, die Paraguay und Peru offenkundig verwechseln. Aber, also wie gesagt, da bist du nicht alleine. Da gibt es von mir keine Schelte. Paraguay. Der Kollege Jonas Friedrich, mit dem ich auch schon viel zusammengearbeitet habe, Kommentator bei Amazon und jetzt glaube ich auch bei Magenta, der hat gesagt, drittklassige Mannschaft. Paraguay müssen wir schlagen. Ja, würde ich jetzt normalerweise schon so sagen, auf dem Papier, aber die deutsche Mannschaft kommt ja nicht aus diesem Flow, den sie sich eigentlich erhalten wollte. Deswegen ist Paraguay auf alle Fälle ein gefährlicher Gegner. Aber grundsätzlich muss der Anspruch sein, dass man da gewinnt. Und es wird meines Erachtens wieder darauf ankommen, wie man diese Körperlichkeit, wie man diese Physis annimmt. Und da hatten wir ja gegen die Elfenbeinküste und vor allem gegen Ecuador Probleme. Was mich gewundert hat und traurig gestimmt hat, meistens.
Traurig gleich. Das klingt total dramatisch. Aber du hast ja recht. Ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, dass du wirklich in den Zweikämpfen auch mal richtig dich heinbeißt. Da geht's ja gar nicht darum, jetzt mal einen umzuflexen, wenn zur Not auch das. Aber ich glaube, Toni Kroos hat's auch gesagt, auch irgendwie mal von der Körpersprache dann auch mal zeigen, ich bin jetzt sauer, wenn ich mal einen Zweikampf verliere oder wenn einer mich ausspielt oder mir vorbeigeht oder mir einen Ball abluchst. So, das muss alles irgendwie wieder passen und ich glaube, da kommt so eine K.O.-Runde jetzt auch recht, weil du weißt, okay, du musst dort alles lassen, weil wenn du das nicht tust, dann kannst du auch am nächsten Tag wieder mit dem Flieger Richtung Frankfurt sitzen.
Ja, ich bin übrigens der Meinung, dass, weil wir jetzt immer wieder über Mentalität gesprochen haben, über Einsatz und über Wille, ich glaube gar nicht, dass sich der Bundestrainer damit tagtäglich und eingehend beschäftigen muss jetzt in den letzten Stunden vor diesem Spiel, weil der soll sich um die Taktik kümmern. Also natürlich muss erstmal die Ansage kommen, Freunde, wir sind hier bei der Weltmeisterschaft, hier wird nicht Larifari gemacht, aber dann soll er sich bitte um die Taktik kümmern und ich erwarte eigentlich schon, dass dieses Mentalitätsthema in der Mannschaft geklärt wird. Dass ein Manuel Neuer, dass ein Joshua Kimmich, dass ein Kai Havertz den anderen etwas vorleben und etwas von ihnen fordern. Und zwar Mentalität, Siegeswille und da muss der Trainer, glaube ich, gar nicht so viel sagen.
Deshalb übrigens auch klares Argument für mich für Waldemar Anton, weil das genau der Typ ist, den du in so einer Situation wirklich brauchen kannst. Ich habe das auch mal beobachtet gegen Ecuador. Der hat wirklich dann in der Halbzeit, als die Mannschaften in die Pause gegangen sind, nochmal alle irgendwie so wachgerüttelt, nochmal ein paar Worte mitgegeben und so. Und das ist wirklich so ein Typ, der würde sich da zerreißen auf dem Platz und sowas braucht's auch. Und ich glaube auch, wenn man Joshua Kimmich nach dem Spiel gehört hat, der war ja sichtlich angefressen, das hat er auch zugegeben, das hat ihn sauer gemacht, wird das auf jeden Fall nochmal Thema gewesen sein. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, dass wenn man das innerhalb der Mannschaft bespricht, dass das bei jedem Einzelnen deutlich besser ankommt, als wenn dann der Oberlehrer kommt und sagt, bitte Verhalten ändern. Also, aber ich glaube, die sind ja alle Profi genug und gerade die Bayern, die ja dieses Gen ja auch in sich haben, werden da den anderen schon zeigen, wo es lang geht.
Ja, also ich würde jetzt da die Bayern-Spieler nicht so den Himmel heben. Also dieses Thema Mentalität.
Aber diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ich gehe in jedes Spiel, möchte das gewinnen und
die Bayern leben da natürlich auch von ihrem Ruf. Ja. Also es ist auch nicht so, dass die immer alles niederwalzen. Also Mir erlebt auch Wellenbewegungen. Kann man gar nicht anders sagen.
Ja, so ist es. Gut, also Paraguay sagst du keine große Hürde. Wir können mal.
Nein. Ich habe gesagt, keine große Hürde sollte es sein.
Ja, okay. Aber es darf auch nicht sein, Auftaktspiel gegen die USA 4-1 verloren. Dann haben sie gegen die Türkei völlig überraschend gewonnen, 1-0. Da waren die Türken deutlich besser, haben hochkarätige Chancen ausgelassen, hätten da eigentlich wirklich 2, 3, 4 Tore schon machen müssen. Und dann haben sie das Ding noch gezogen und im letzten Spiel gegen Australien haben sie dann 0-0 gespielt. Also allein, wenn man sich das anguckt, sollte das machbar sein für ein 16-Finale bei der Weltmeisterschaft. Und dann, Trommelwirbel, geht's gegen Frankreich höchstwahrscheinlich.
Wenn die Franzosen ihr 16-Finale nicht verlieren. Ich habe eine sehr lustige...
Gegen die Schweden, ne?
Soweit ich weiß, ja. Ich habe einen sehr lustigen Tweet gelesen, als die Norweger ja jetzt mit ihrer B11 verloren haben gegen die Franzosen, hat einer getwittert, ja, die Norweger schicken deswegen die B11, weil die wollen auch sehen, wie unsere deutsche Mannschaft von den Franzosen gedemütigt wird. Achtelfinale. Natürlich bitterböse, aber aktuell, mir fehlt weiterhin die Fantasie, dass Deutschland gegen Frankreich da was reißen kann. Allerdings ist es ja noch gar nicht so weit. Also es können ja Wunder passieren, vielleicht fliegt Frankreich raus durch irgendeinen...
Schweden auch deutlich gefährlicher als andere. Erinnern wir uns, ich glaube, die haben in der Quali ja irgendwie das Kunststück fertig, ich habe auch kein Spiel zu gewinnen, oder? Und dann mit einem Sieg irgendwie dann die Weltmeisterschaft quali klar gemacht. Also das ist schon verrückt. Also würde ich nicht ausschließen und vielleicht läuft auch bei denen mal an einem Tag nicht alles zusammen.
Ja, und als die Weltmeisterschaft das letzte Mal in den USA stattfand, waren die Schweden auch dabei und sind Dritter geworden. Mhm. Also die Schweden, denen man es gar nicht so zutraut, ja. Also die kommen ja aus der Gegend, der Weihnachtsmann, glaube ich, kommt aus Finnland, aber da. Direkt daneben ist Schweden und da ist man eigentlich mit Hitze auch nicht so verwöhnt und trotzdem kommen die offenkundig mit staubig trockenen Rasen und Hitze zurecht. Also Schweden nicht unterschätzen, gegen Frankreich wird es trotzdem nicht reichen. Also Frankreich, glaube ich, hat uns in den letzten Spielen wirklich gezeigt, dass sie nicht nur einer der Top-Favoriten sind, sondern der Favorit.
Argentinien bei 1 in Führung und wert getroffen.
Schon wieder Lionel Messi.
Natürlich.
Nach sowas.
Nachdem die ersten 2 Tore nicht auf seine Kappe gegangen sind, hat er es dann doch noch gemacht. Sein 19. WM-Tor.
Ja, ich bin enttäuscht von Lionel Messi, dass er es nicht geschafft hat, alle Tore der Argentinier zu machen. Das ist ja also ein Rückschritt. Muss man so feststellen, ist ein Rückschritt. Das ist ja fast schon Ronaldo-haft.
Mhm. Ja, korrekt.
Also, wie steht's bei meinen österreichischen
2-2. Sabitzer hat die ÖFB 11 noch in Führung geschossen und Mahrez ausgeglichen. 5 Minuten sind es noch. Mal gucken, wohin das geht. Für die Deutschen auf jeden Fall. Von Winston-Salem dann erst am Sonntag wieder, morgen dann nach Boston.
Ja, morgen ist gut früh gesagt.
Und dann Pressekonferenz mit dem Bundestrainer und Kai Havertz. Dann kann man ja auch nochmal fragen, ob das jetzt so ein Quatsch war mit, die anderen wollten es mehr. Die Frage wird mit Sicherheit kommen und da bin ich jetzt schon wieder gespannt, wie der DFB jetzt bestimmt schon sich Gedanken macht, diese Frage zu beantworten.
Ja, morgen ist gut. In 12 Minuten ist es morgen und bei unseren deutschen Hörerinnen und Hörern ist es schon lange morgen. Also, wenn die Podcast-Folge hören, ist es heute.
So ist es.
Genau. Müssen wir noch irgendwas besprechen?
Nö.
Wir
haben das Spiel ja gegen Ecuador schon in alle Einzelteile zerlegt letztes Mal.
Ja.
Heute war dann mehr so ein Appers, was wir heute erlebt haben bei England. Ausblick auf Paraguay und dann hören wir uns nach dem Spiel wieder sozusagen. Also für euch dann nach dem Spiel, wenn ihr aufwacht am Dienstag, könnt ihr dann die nächste Folge hören und dann gucken wir mal, wohin die Reise für die Nationalmannschaft geht. Nach Philadelphia, um dann gegen Schweden zu spielen. Im Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft oder
Frankfurt.
Für dich könnte es auch schon bald zu Ende sein.
Ja, ihr wisst ja alle, wenn die deutsche Mannschaft raus ist, fliege ich auch nach Hause, weil ich in diesem Jahr noch keinen Urlaub hatte, anders als der Kollege Sedelbauer.
Ja.
Stimmt's oder stimmt's?
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass es für mich dann schon nach Hause geht. Wäre schade, weil ich bin jetzt so richtig im Turniermodus.
Ja, ich glaube, ein bisschen geht's auf jeden Fall noch.
Also Achtelfinale wird diese deutsche Mannschaft schaffen. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Und du schaust mich jetzt gerade schon so an. Ich muss ja noch singen. Wir hatten ja...
Gut, dass du dazu sagst, dass ich jetzt vergessen habe.
Wir hatten in der vergangenen... Ja, ich dachte, dein Blick hat mir irgendwie so... Ja. Hat Musik ausgestellt. Ja. Manni hatte ja in der vergangenen Folge mehrmals mich aufgefordert zu singen. Ich weiß gar nicht, warum. Also, habe ich irgendwas falsch gesagt? Oder habe ich eine Wette verloren?
Nee, das war die Folge von die vorvorletzte Folge, in der hattest du gesagt, du würdest in New York dann New York von Frank Sinatra singen.
Ja, also aber nur...
Da war es aber schon spät, dass ich irgendwie hinreißen lasse und dann habe ich letzte Woche ein bisschen zu oft auf rumgeritten bei der letzten Aufnahme.
Da bloßgestellt.
Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es hören will. Nicht, dass wir da jetzt so einen unangenehmen Moment erleben.
Ich wollte jetzt gerade aufstehen und singen.
Okay,
aber nur so 3 Sätze.
Ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, guten Wochenstart. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ich freue mich. Arrivederci aus New York und wir hören uns dann aus Boston wieder. Ciao, macht's gut, guten Wochenstart.
Oh Gott, ciao, ciao. Oh Gott. Und jetzt geht's los. Oh If I could make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
So, besser als erwartet.
Ja, und morgen geht's nach Boston. Ciao, ciao, bis bald.